Und ich musste auch nicht lange warten. Ich war in der 2. Klasse. Das Schuljahr näherte sich dem Ende. Viele Fächer begannen in der 3. Klasse mit dem Unterricht für die mittlere Reife. Ich hatte bereits bewiesen, wie gut ich auswendig lernen konnte. Die Geographielehrerin und selbst Baba Mukuru waren von meiner Fähigkeit beeindruckt gewesen. Ich würde mir alles für die mittlere Reife einprägen. Kein Problem. Ich versprach mir, dass ich diesen Kelch, den für die beste mittlere Reife, gewinnen würde. Und mein Name würde für alle Ewigkeit eingraviert werden, damit alle ihn sehen konnten. Tambozai Segauke. Dann wüssten die Leute, wer ich war. Eine Person, mit der zu rechnen war, die zu respektieren war. Nicht ein Auffangbecken für Verachtung, wie die Gärtner, Dienstmädchen, Küchenjungen und Terroristen. Mein Leben, versprach ich mir noch einmal, würde sich in 2 Jahren ändern bei der Preisverleihung. Was die Direktorin der Regierungsschule betraf, was würde ich tun? Ich würde lächeln. Ich würde dafür sorgen, dass ich niemanden in Verlegenheit brachte, indem ich eine Hand hinhielt. »Schwester Emmanuel sagt, ihr sollt reinkommen«, informierte Miss Plato die Gruppe unglücklicher Schülerinnen. Sie schlurften so langsam wie möglich zur Tür des Büros der Direktorin. Die Mädchen vorn machten höflich Platz für die Mädchen hinter sich. Doch die Mädchen hinten packten die Arme der Mädchen vor sich und stießen sie weiter nach vorn. Miss Plato sah mit verächtlich gerümpfter Nase zu. »Was ist los mit euch?« setzte sie an, als wüsste sie die Antwort schon und als wäre ihr klar, dass die Lage der Mädchen hoffnungslos war. »Ihr habt schon genug angestellt. Und jetzt fangt ihr wieder mit diesem unvernünftigen Verhalten an.« Dann war ein scharfer Ton aus dem Büro zu hören und die Mädchen schüttelten sich, drückten die Schultern eine Winzigkeit nach hinten und traten ein. Ich ging endlich weiter zu den Schlafräumen, ein Lächeln auf den Lippen. Man besuchte eine Schule, in der man sich oft zwicken musste, um festzustellen, dass man wirklich existierte. Hatte man sich das bestätigt, wünschte man oft, dass man nicht existierte. Deswegen duckte man sich weg, um eine Gruppe Menschen zu meiden. Und dann, wenn man die Hoffnung fast schon verloren hatte, fand man heraus, wie man es schließlich doch schaffen könnte, dass die Leute einen bewunderten und respektierten. Das Leben konnte letztlich doch so sein. Alle Teile fügten sich zusammen und es wurde schön. Ich hatte ein Ziel im Leben. Jetzt war das Leben gut. In den folgenden Tagen und Wochen suchte ich nicht mehr so oft Streit mit dem Tombi. Ich stand um 4:30 auf, wusch mich schnell und leise, damit das Wasser wieder warm wäre, wenn die anderen Mädchen aufstanden. In der Zwischenzeit saß ich auf dem Rand der Wanne und wiederholte Chemie, Latein und Französisch. Fächer, die seit der 1. Klasse unterrichtet wurden. Manchmal las ich auch nur einen Roman, denn das verbesserte mein Englisch für den Aufsatz, den ich für die mittlere Reife schreiben würde, und für die Aufsätze über englische Literatur. 8. Kapitel. Ein Ziel kann einen voranbringen. Ich hegte und pflegte meins während des letzten Trimesters des 2. Schuljahrs. Ich kalkulierte auch das 3. Jahr und das Jahr der mittleren Reife voraus. Damit sich alles gemäß der Strategie erfüllte, stellte ich mir wiederholt vor, wie ich in der Bibliothek saß, bis sie schloss. Anschließend sah ich mich in der Wanne unseres Bads vor mir, in die Decken gewickelt, die mir Baba Mukuru für die Schule gekauft hatte, den Kopf zwischen den Wasserhähnen, damit ich nicht eindöste, und zwischen Plastiktüten, die mit Gummiringen an den Hähnen befestigt waren, da diese die Gewohnheit hatten zu tropfen, unregelmäßig und in Abhängigkeit vom Wasserdruck. Während meine Fantasie mich auf diese Weise bestärkte, setzte ich zugleich das eifrige Lesen fort. »Ach«, sagte ich mir, wenn ich müde wurde, »diese harte Arbeit fügt so viel zu meinem UNO hinzu.« Das fand auch Baba Mukuru, als ich für die Ferien nach Hause kam, und sagte mit einem zufriedenen Lächeln, er könne sehen, wie konzentriert ich lernte. In der Mission überwand Nyasha mit Hilfe widerwärtiger, mit Zucker ummantelter Medizin ihre Depression. Sie engagierte sich mehr in der Schule, obwohl sie als Tochter des Direktors nicht viele Freundinnen hatte. Meine Cousine war einsam und freute sich, dass ich da war, um meine eigene Entwicklung zu diskutieren. Nyasha hatte wegen ihrer Bulimie ein Schuljahr versäumt, deshalb ging sie erst in die 3. Klasse. Infolge ihres Rückstands in Kombination mit meinem neuen Ziel, das mich antrieb, fühlte ich mich ihr ebenbürtig. Da sie in die Missionsschule ging, wo Maiguru ein Auge auf sie haben konnte, falls sie einen Rückfall erlitt, folgten Yashas Lehrbücher dem minderwertigen afrikanischen Lehrplan. Dass ihre Texte nicht den Standards entsprachen, wie wir sie in Sacred Heart hochhielten, war meiner Cousine allerdings gleichgültig, da sie selbst zu überlegen war. Für mich wäre diese Situation katastrophal gewesen. Für Nyasha war sie wie ein freier Abend zum Ausgehen. Ganz anders als das, was passiert wäre, wenn ich, ein minderwertiges Mädchen, von Anfang an nach dem minderwertigen Lehrplan mit minderwertigen Lehrbüchern unterrichtet worden wäre. Das Beste an der Situation war, dass Nyasha jetzt, da sie mir aufgrund ihrer Krankheit nur ein Jahr voraus war, aufmerksam war, wenn ich ihr Fragen stellte. Sie ließ sich dazu herab, ernsthaft über die strittigen Behauptungen zu diskutieren, die ich in ihren Schulbüchern fand. »Wäre«, murmelte ich eines Nachmittags in der ersten Woche der Weihnachtsferien. Ich saß auf der lila und braun gestreiften Tagesdecke auf meinem Bett, das Kopfkissen in meinem Rücken an die Wand neben dem Fenster gelehnt. Mein Finger deutete gönnerhaft auf eine Zeile in einer von Yashas Englischübungen, hinter der sich ein selbstgefälliger roter Haken befand. »Wenn ich größer sei, würde ich die Spitze erreichen.« Ich war stolz, den Fehler entdeckt zu haben, den so viele übersehen würden. »Es muss wäre heißen, Nyasha, nicht sei. Wie ist es möglich, dass die Lehrerin es nicht bemerkt hat?« »Ich weiß«, sagte sie müde. »Ich habe immer wieder versucht, es der Lehrerin zu sagen. Und es hat mich verrückt gemacht, zu sehen, wie sich alle in dieser Mittelmäßigkeit suhlen. Aber überleg mal, Tambo. Woher soll die Frau wissen, was richtig ist? Und wenn sie es nicht weiß, markiert sie mir natürlich etwas als Fehler, das ich richtig gemacht habe. Sie ist schließlich die Lehrerin. Deswegen mache ich es jetzt so, wie Sie es machen, wegen der Noten. Sie vergeben sie schließlich.« Auf ihrem Bett sitzend zuckte sie die Achseln. Sie las ein Buch, über das sie nicht mit mir sprach und das nicht revolutionär zu sein, sondern von Wirtschaft zu handeln schien, denn der Titel lautete »Preis der Wahrheit«, soweit ich sehen konnte. Verfasst von jemandem wie dem armen Bongo vom Kongo, einem hungernden Autor aus Kenia. Ich seufzte vor Bedauern und Überraschung über die Veränderungen im Charakter meiner Cousine, als Folge entweder ihrer Krankheit oder ihres Lebens oder der Medikamente, die sie nahm. Mein Seufzer irritierte sie, denn sie schniefte, wenn auch leiser als vor ihrer Depression. »Es ist wie Lehrpläne und Lehrplane, Syllabie und Syllabusse. Ehrlich, egal was man ihnen erzählt, sie tun es immer wieder. Es ist nicht nur Mrs. Shimba, es sind alle«, nahm sie ihre Englischlehrerin in Schutz. »Und Mom unterrichtet Latein. Sie sitzen alle zusammen im Lehrerzimmer und trinken Tee. Denk nur, Tambo, sie trinken Tee. Man könnte annehmen, dass es ihre Gehirnzellen pickelt. Denn«, fuhr sie verdrossen fort, »warum sonst reden Sie nicht über Ihre Fächer? Und wenn Sie etwas über Grammatik wissen wollen, könnten Sie einfach meine Mutter fragen.« Sie schlug kraftvoll das Taschenbuch zu, damit sie mir weiter antworten konnte. »Sie könnten Mom nach diesem ganzen Englisch und Latein fragen. Sie hat einen Abschluss aus London. Aber Tambo, sie ist eine Frau, stimmt's? Genau wie du und ich. Das ist das Problem. Stell dir vor, Sie kommen in den Unterricht zurück und sagen, ja, das ist korrekt. Eine Frau hat es mir erklärt. Denn ob sie es nun sagen oder nicht, alle würden Bescheid wissen. Du weißt schon, alle wissen alles in dieser Mission. Du kennst die Mission.« Ihre Stimme verwelkte, trocknete aus und würde gleich Feuer fangen. »Es ist eine Mission. Richtig. Aber sie denken noch immer wie... Ich meine, sie denken eigentlich überhaupt nicht. Die meisten jedenfalls. Ich meine, so nehmen sie Frauen wahr.« Nyasha wurde leidenschaftlich. »Aber es ist egal«, bremste sie sich resignierter als je zuvor. »Es geht nicht um Sei und Wäre oder um Syllabie und Busse. Es geht darum, was du wissen sollst und was du nicht wissen sollst.« Sie nahm ohne ein weiteres Wort zum Status von Frauen ihr Buch wieder in die Hand. Ich wandte mich der schwankenden Frangipani vor dem Fenster zu. Die neue, ruhige Nyasha war furchterregend. Als sie krank gewesen war, hatte meine Cousine gewütet und gerast. Ich hatte die Wut der jungen Frau auch als furchterregend empfunden. Man könnte sagen, ich hatte vor allem Angst. Ich fürchtete die Wut, weil sie alles verzehrte, einschließlich der wütenden Person. Denn wie sehr hatte die Wut meine Cousine in den letzten Monaten verzehrt. Doch gleichzeitig hatte mich Njaschas Wut beruhigt, mich darin bestärkt, dass ich heil blieb und nicht verbrannte. Heute war das Fehlen dieser anmaßenden und gleichzeitig lodernden Streitlust meiner Cousine erstaunlicherweise verwirrender, als ihr Zorn je gewesen war. Jetzt denke ich, dass es mir angenehm war, wenn jemand anders für mich wütend war, damit ich vor Wut nicht selbst verrückt werden musste. Ich kann mich für diese Position nicht wirklich schuldig fühlen, denn ich hatte nicht die Mittel, mich anders zu verhalten, da Unu wütenden Gefühlen keinen Platz einräumte. Unu, so wie wir es kannten, erforderte Zurückhaltung und ständige Überwindung der Leidenschaft. In einer Situation, in der ein Bewältigen unmöglich war, konnte also wenig getan werden. Dann lief man gegen eine Scheibe, wie aus Glas, durch die man sah, dass Unu dysfunktional war. Es gab einen Grund für diese Dysfunktionalität, der mir damals unklar war, der jedoch der Schlüssel zu dieser Philosophie ist. Mit einem Wort, es geht um das Prinzip der Reziprozität. Uno funktionierte nicht, wenn die andere Person nicht auch Uno praktizierte. Ohne Gegenseitigkeit konnte Uno nicht Uno sein. Die Praxis verlangte, dass Uno selbstverständlich war. Wie schon in den Monaten, Jahren, Zeitaltern der Entwicklung des Konzepts glaubten wir, dass wir alle von seiner Vortrefflichkeit überzeugt waren und nichts mehr wünschten als die Praxis von Uno. Wie zuversichtlich unsere Vorfahren und wir selbst waren, dass Uno zur Erhaltung und zum Vorteil der Welt beitrug. Es tat mir jetzt weh zu sehen, dass Njascha weniger wütend war als früher, dass sie mit zunehmender Genervtheit, mit zahmer Eintönigkeit, sogar bei starken Gefühlen, von Frauen sprach, deren Genitalien zerschnitten und verstümmelt worden waren. Ich muss gestehen, dass meine Sorge jedoch nicht der jungen Frau galt. Ich dachte, kann sie sich in eine Person mit mehr Uno als ich verwandeln? Wenn ja, überlegte ich und schaute weiter auf die winkenden Frangipani-Blätter. Lag es daran, dass sie einst so angriffslustig gewesen war, dieses Verhalten jedoch aufgegeben hatte? Oder war ihr größeres Uno eine direkte Folge ihrer neuen Zurückhaltung? Müsste ich mich dann noch mehr zurückhalten, als ich es sowieso schon tat? Müsste ich zusätzlich zu allem, was ich in Sacred Heart tat und aus den Lehrbüchern lernte, mein Uno verstärken? Trotzdem, wegen des Wäre und Sei, fing Njascha noch einmal mit kleinerer Stimme und einem kleinen, unterdrückten Lächeln an, als sie das Buch auf den Knien ablegte. »Wie sie verdrängt?« schoss mir bewundernd durch den Kopf. Es war bestimmt diese Verdrängung, die sie veranlasst hatte, die Wut aufzugeben. Ja, diese Verdrängung war die Basis ihres Uno. Sie tätschelte das Buch, strich sanft darüber und konnte mich nicht ansehen. Da ist dieser eine Lehrer. Er führt die Abiturprüfung in Chemie durch, murmelte sie und beließ das neue kleine Lächeln auf den Lippen. Obwohl er Naturwissenschaften unterrichtet, ist sein Englisch sehr gut. Ihr Lächeln wurde ein bisschen breiter, aber nicht sehr breit. Und blieb auf die Ferne gerichtet. Es galt jemandem, der nicht im Zimmer war. Ja, es ist sogar hervorragend. Es gibt nicht viele Engländer, die wie Mr. Samukange wissen, ob es sei oder wäre heißen muss. Damit wandte sie sich wieder ihrem Buch zu. Aber ich sah, dass sie nicht las, und das verwirrte mich noch mehr. Eine Welt, in der Baba Mukuru seine Tochter mit einem Lehrer erwischte, war eine Welt, die vorzustellen sich nicht lohnte. Nicht einmal, um mehr Uno zu erlangen als meine Cousine, wünschte ich, dass so etwas passierte. Und deswegen war es gut, dass sie verdrängte. Ich blätterte wieder in den Missionslehrbüchern und konzentrierte mich darauf, wie unsere Diskussion meine geistigen Fähigkeiten trainierte und so meine Chancen vergrößerte, den geschätzten Kelch zu erringen. Diese intellektuelle Übung rief ich mir ins Gedächtnis und das moralische Manövrieren, das daraus folgte, bildeten den Charakter, den ich brauchte, um meinen Weg in der Welt zu machen. Ich beschloss, dass es am besten war, die Verdrängungsbestrebungen meiner Cousine genau zu beobachten, um zu sehen, welche Fortschritte sie machte und um geistig aktiv zu bleiben. Doch sobald die Gefahr, die Mr. Samukanke darstellte, vorbei wäre, musste ich dafür sorgen, dass sie mich mit ihrer neuen, gedämpften Herangehensweise UNO-mäßig nicht übertraf. Wie wichtig UNO war, erkannte man leicht daran, was mit den von Miss Plato erwischten und ins Büro der Direktorin zitierten Raucherinnen passiert war, während ich die Trophäen in der Vitrine im Foyer betrachtet und mich entschlossen hatte, mich weiter und weiter in der Welt voranzubringen. Die unglückseligen Raucherinnen sollten in diesem Jahr die mittlere Reife abschließen und wie Anastasia in der 5. Klasse die Prüfungen ablegen. Während der von Miss Platos Entdeckung initiierten und anfänglich von den Nonnen durchgeführten Nachforschungen schlichen sie durch die Schule und versuchten trotzig zu wirken. Doch tatsächlich sahen sie nur mürrisch und deprimiert aus. Ihre Haut war fleckig vor Angst, und ich dachte, dass sie Angst davor hatten, was ihre Eltern ihnen in den Weihnachtsferien antun würden. Ich zitterte, wenn ich mir vorstellte, was passieren würde, wenn ich zufälligerweise eine von ihnen und Baba Mukuru mein Vater wäre. »Oh mein Gott, es tut mir aus ganzem Herzen leid«, bereute ich sofort auf katholische Weise, wann immer ich an diese Möglichkeit dachte. Ich würde meinen Körper nie besudeln, indem ich Zigaretten rauchte. Ebenso wenig würde ich mit Anastasia im Bar Sherry trinken. Doch nur für den Fall, dass ich etwas Schwerwiegendes tun würde, dass Gott und Baba Mukuru ausreichend Kummer bereitete, dass sie wütend wurden, wollte ich mein Kapital an Zerknirschung vermehren. Unsere armen Raucherinnen wurden der Schule verwiesen. Caroline Nichols, Susan Winterfield, Janice Razor, Alice Walters und Paulette Hudson hatten wie die gesamte Schule eines Morgens während der Versammlung erstaunt erfuhr, Rauch inhaliert, der halluzinatorischer war als der von Zigaretten. Ich stellte mir vor, wie Schwester Emmanuel auf Händen und Knien hinter dem Fuß eines Betts die Kippe eines Joints fand, sie zwischen den Fingern zerdrückte und schrie: »Schmeißt sie raus!« Oder wie die rundliche Schwester Henry, die uns in Biologie unterrichtete, das Zimmer mit Pinzette und Plastiktüte durchsuchte, in die sie Proben gab, um sie im Labor unter dem Mikroskop zu untersuchen. »Wusste Schwester Henry, wie Dagger aussah?«, fragte ich mich. »Oder brachte sie die Proben zur Polizei?« Oder verfügten die Raucherinnen über zu wenig UNO und hatten vergessen, dass sie Regeln nur heimlich überschreiten konnten und, wurde ihr Fehlverhalten entdeckt, auf Zerknirschung als Gegenmittel zurückgreifen mussten? Der Preis, den die Raucherinnen für ihre Unwissenheit zahlen mussten, war, dass sie von der Schule gejagt wurden. Trotz der Renitenz, die die unvernünftigen jungen Damen schließlich an den Tag legten, konnten sie sich der Direktive der Schwester nicht widersetzen und mussten mitten im Schuljahr ihre Koffer packen. »Das ist nicht fair«, hauchte Bougainvillea beim Mittagessen, ein paar Tage nachdem der Hinauswurf vollzogen worden war. »Sie sind alle weg, jede einzelne von ihnen. Caroline Nichols war die Letzte. Ich wette, er hat nicht gemerkt, was er getan hat, aber ihr hättet sehen sollen, wie langsam ihr armer Vater gefahren ist.« Wir aßen Fisch in weißer Soße. Dazu gab es Brokkoli in der gleichen klebrigen, mehligen Substanz, die den Fisch erstickte. Die Frauen knallten die Teller von Tombi und mir wie üblich auf den Tisch. Wenn sie etwas, eine Platte mit Brot, einen Krug mit Milch, vor den weißen Mädchen abstellten, taten sie es sanft lächelnd. Bougainvilleas Meinung interessierte mich nicht besonders. Ich beäugte die Schüsseln, da ich wusste, dass die anderen Mädchen am Tisch nicht viel nehmen würden. Weil ich mein neues Ziel befördern wollte, war dieses Gericht zu einem meiner Lieblingsessen avanciert. »Meine Mutter«, sagte Bougainvillea giftig, »würde sich das nicht gefallen lassen. Keinesfalls. Mann, nie und nimmer. Sie haben die Gebühren bezahlt, oder? Seit Jahren zahlen Sie die Schulgebühren. Sie haben Anspruch darauf, hier die mittlere Reifeprüfungen abzulegen. Meine Mutter würde etwas dagegen unternehmen«, schwor unsere Klassenkameradin. »Sie würde auf jeden Fall mit jemandem reden und jemanden dazu bringen, etwas zu tun.« Ein Auge auf dem Essen, das mir den Magen füllen würde, schaute ich zu diesem Mädchen, das mir gegenüber saß, und dachte über die überraschende Vorstellung nach, dass es auch Mütter von der aktiven Sorte gab. Ich hatte immer geglaubt, dass sich die Leute an ihre Tanten hielten. Aber auch die Fähigkeiten einer Tante waren mitunter von der passiven, anklammernden Art. Ich sah Mai vor mir, wie sie auf dem Boden vorwärts kroch wie eine Schlange. Meine Mutter wäre nicht in der Lage, es wegen irgendwas mit jemandem wie Schwester Emmanuel aufzunehmen. Nicht in 1000 Jahren. Bougainvilleas Mutter konnte es. »Jetzt komm schon, Bo!« Tracy verzichtete auf den Fisch und schob Brokkoli auf die Seite ihres Tellers, um Platz für Kartoffelbrei zu schaffen. »Du weißt doch, was sie getan haben. Sie haben nicht nur Zigaretten geraucht. Es war dope. Und das auch noch in ihrem Zimmer. Ich meine, wie blöd kann man sein? Ich meine, Bo, wirklich, das frage ich dich.« Tracy verdrehte die Augen und gab den Brokkoli weiter. »Ich tat viel davon auf meinen Teller, neben den Fisch, da ich jetzt wusste, dass beides hervorragende Gehirnnahrung war. Von den Kohlehydraten, deren Gehaltlosigkeit von demselben Zeitschriftenartikel bestätigt worden war, der den Fisch pries, häufte ich mir nur einen Teelöffel voll auf. Was Bougainvillea und Tracy betraf, konnte ich mich nicht entscheiden, weil ich mit beiden übereinstimmte. Die Raucherinnen waren dumm gewesen, sich überhaupt so zu verhalten, und noch dümmer, weil sie sich hatten erwischen lassen. Sie mussten zu sehr von sich überzeugt gewesen sein. Und förderten Drogen nicht wilde Wahnvorstellungen? Mädchen, die glaubten, sie könnten alles überall tun, gleichgültig wie die Vorschriften lauteten, und damit folgenlos davonkommen. Wie seltsam! Ich konnte diese Sichtweise überhaupt nicht verstehen, die von einem schrecklichen Mangel an Uno zeugte. Wie konnte man einfach tun, wozu man gerade Lust hatte, gleichgültig, worauf sich andere geeinigt hatten? Uno erlaubte so etwas nur, wenn es zum Wohl anderer Leute beitrug, wie zum Beispiel bei Baba Mukuru. Wie geht es dir? Mir geht es gut, wenn es dir auch gut geht. So grüßten Menschen mit Uno einander. Selbstverständlich war es, wie es bei allen Begrüßungsformeln der Fall ist, ein ganz normaler Gruß, der seit Jahrhunderten in Gebrauch war. Und Leute ohne Uno kannten und wandten ihn ebenfalls an. Dennoch, dachte ich und kaute den Brokkoli, war die Position von Uno im Hinblick darauf, was andere Leute wünschten, klar, ungeachtet dessen, wer den Ausdruck gebrauchte. Obwohl ich diese Position einnahm, sympathisierte ich auch mit Bougainvillea und stimmte mit ihr überein, dass Mädchen in einer so misslichen Lage starke Eltern brauchten, die sich nicht scheuten, für sie Partei zu ergreifen. Wie furchtbar es sein musste, die Prüfungen nicht ablegen zu können, nicht mit seinem Leben voranzukommen, nachdem man sich so viele Jahre vorbereitet hatte. Ich konnte mir nichts Schrecklicheres vorstellen.